Soll ich nochmal von meiner Frau grüßen? Die ist schon wieder weiter, die hat noch einen anderen Termin, das haben wir gleich verbunden, wenn wir einmal so eine größere Strecke fahren. Wir wohnen ja seit 12 Jahren an der südlich von Passau, unmittelbar an der österreichischen Grenze. Da arbeite ich auch. Meine Frau arbeitet auf der bayerischen Seite, die ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und ich bin auf der österreichischen Seite so zwischen Oberösterreich, Salzburg, so mit Gemeindebau, mit verschiedenen kleinen, ja, Kreisen und Gemeinden beschäftigt und ein paar einzelne Leute noch, was so da anliegt. Ist ja gemessen an dem, wo man immer jammert, wie wenig Christen hier gibt, das dort eine ganz andere Situation. Die ist zumindest, was die evangelische Christenheit bezeichnet und was da so an Gemeinden existiert, so im minimalen Prozentsatz. Ich weiß nicht, ob das in Prozentzahlen schon rechenbar ist. Und mit wirklichen Kommastellen geht das so. Das ist meine Arbeit und das ist aber nicht unser Thema. Ja, 3 Kinder haben wir auch, die haben wir gleichmäßig in Deutschland verteilt. Einer in der Nordsee, einen in Magdeburg, der Sohn in Halle und wir sind jetzt da unten. Das kommt daher, dass wir vorher 20 Jahre an der Nordsee gewohnt haben, von Ende 89 bis Jahrzehnt, die 20, 21 Jahre und sind dann ja ganz nach Österreich jetzt runter. Gebürtig bin ich eigentlich mal von hier, Chemnitz mal geboren und dann der Richtung zwischen Halle und Leipzig in so einem kleinen Ort. Bad Dürrenberg heißt die Autobahnabfahrt, da bin ich aufgewachsen. Also nicht in der Abfahrt, aber. Wir haben heute Morgen in einem Lied gesungen, wie herrlich Gott ist. Und damit habt ihr eigentlich schon miteinander die Situation der Familie beschrieben. Ist vielleicht nicht aufgefallen, aber weil man ja so viel singt, versuche ich manchmal ein bisschen drauf zu achten, was ich eigentlich singe. Und dann war beschrieben, was Gott macht, und da heißt es, du machst Wasser zu Wein. Ne? Dann kam das als diese Brotgeschichte. Und damit haben wir eigentlich schon die Situation beschrieben. Wir sind auf der einen Seite mit unseren sehr menschlichen Mitteln unterwegs, oder? Und im größten Teil mit dem Gefühl von Problembewältigung. Und so war es doch in Johannes 2 bei der Hochzeit zu Kanaan, das wird ja da beschrieben. Da war was nicht so gelaufen, wie man sich's gedacht hat. Willkommen im Alltag. Oder? Es war was gelaufen, wie man sich's nicht gedacht hatte. Und Jesus kriegt diese Sachen, die Informationen. Wir würden nur sagen, wir beten und wir bringen es zu Gott. Und dann sagt er uns, ihr sollt Wasser tragen. Und da fragt man sich manchmal, bringt das was? Ich meine, es fehlt ja Wein, oder? Und dann sollten sie da ohne Ende Wasser schleppen, das waren ein paar hundert Liter. Schleppt mal das, ohne zu wissen, ja, wird es nun was oder nicht? Und so ähnlich ist das in der Herausforderung in Familie oftmals auch, dass wir das Gefühl haben, wir sind eigentlich manchmal eher so die Wasserträger. Man kommt reichlich ins Schwitzen und man bringt Wasser und Wasser. Aber man wartet darauf, dass Gott auch in den Kindern und in uns selber das irgendwie mal zu Wein verändert, zur Freude macht, dass da was passiert. Aber unser Teil ist das Wasser tragen, nicht das zu Wein machen. Das ist eines Teils nicht schlecht, weil wir damit nicht was machen können, was wir nicht können. Aber Wasser tragen, ich meine, das war ja in der Situation, wo es scheinbar keinen Sinn macht, da war auch nicht so einfach für die das da machen sollten. Maria sagt dann bloß, was er euch sagt, das tut, Punkt. Und dann schleppen sie das Wasser in diese großen Reinigungsgefäße. Und so ähnlich ist das auch in unserem Leben. Und in vielen Stellen gebraucht die Bibel wirklich unseren Glaubensweg als Wettkampf im Neuen Testament. Immer wieder Wettkampf, ein Kampf, ein Lauf, wird unterschiedlich übersetzt, weil so ein, eigentlich so ein, ja, das Bild ist schon klar, oder? So ein langer Weg, wo man unterwegs ist und die Frage ist, wer kommt an? Könnte ich ja eher so sagen, so eine Art Marathon, ne? Wenn man so eine Lebenszeit nimmt. Unser Glaubensleben ist ein Stück Marathon und so finden wir es auch in Hebräer 12, damit will ich kurz anfangen mit den ersten Versen. Da heißt es, damit nun auch wir, die so eine große Wolke von Zeugen haben, die uns umgibt, sollen jede beschwerende Last und die uns leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer die vor uns liegende Strecke des Wettkampfs laufen. Da haben wir schon mal eine Perspektive, oder? Die vor uns liegende Strecke des Wettkampfs. Eigentlich wäre es ja schöner, es wäre so etwas Relaxtes, oder? Wir kriegen so ein Segelboot des Glaubens, der Wind kommt von der richtigen Stelle, dann halten wir das so hin, ne? Und dann segeln wir da hinten in den Hafen, wo es das wohl endlich das Versprochene, ich weiß nicht, das gibt, was du suchst. Und das lesen wir, das sehen wir schon in den vielen biblischen Beispielen im Neuen Testament, die Bootsfahrten waren selten nur lustig. Das war schon bei Jesus so und Paulus war auch ein Spezialist in Schiffsuntergängen. Er ist nie abgesoffen, aber mehrfach nasse Füße gekriegt. Manchmal stand ihm auch das Wasser bis zum Hals. Und hier also wird das Ganze als Wettkampf beschrieben. Es ist ein Kampf in der Welt, die von Glauben nichts hält, dran festzuhalten an dem Glauben und am Ende anzukommen. Nicht auf der Strecke zu bleiben. Das ist das Entscheidende. Und es ist auch kein Wettkampf hier. Hier geht es nicht darum, dass wir gegeneinander einen Wettkampf machen, wer zuerst ankommt. Dieses Bild wird überhaupt nicht gebraucht. Es geht nur darum, überhaupt anzukommen. Das heißt, über die Länge meines Lebens, dass ich über alle Hindernisse, die es da gibt, und die sind verschiedener Art, ne, einmal die Dinge von außen, die uns Not machen, ne, in der Welt zu leben, die ganz andere Maßstäbe hat, in der Welt, in der wir ein bisschen spooky aussehen, was wir so manchmal machen, oder? Was manchmal so behaupten, da kramt dann immer wieder irgendeiner eine Studie raus und sagt, das geht nicht. Und Gott sagt, das macht. Natürlich geht das nicht, weil ich habe auch noch keine wissenschaftliche Abwandlung gelesen, wie man aus Wasser Wein macht. Die haben schon recht, das geht nicht. Aber im Glauben geht's, wenn Gott reinkommt. Dass wir das nicht alles besser hinkriegen als die anderen, das ist mir auch klar. Wir sind noch nicht schlauer als alle anderen, aber Gott ist in unserem Leben. Das ist der entscheidende Moment. Dass er der ist, der mit uns durchgeht. Und jetzt ist der Wettlauf oder der Wettkampf, die Strecke zu bewältigen, die Strecke unseres Lebens. Das Zweite, was dazukommt, was uns auch unangenehm ist, während des Laufens kommt manches in einem hoch, von dem man noch nicht wusste, was man es hatte, oder? Das habt ihr alle erlebt, als ihr geheiratet habt und dann kamen Kinder und auf einmal war das Leben, man konnte sich nicht mehr so einrichten, wie man wollte. Und dann merkt man, da kam manches hoch, von dem man gar nicht wusste, dass man das hatte. Auch an Untiefen in einer eigenen Seele. Jemand sagt mal so schön, wenn du wissen willst, was in der Zitrone ist, musst du sie anpieksen, oder? Die riecht ja anders, als sie schmeckt. Ist schon mal aufgefallen, oder? Die riecht so schön aromatisch und wenn du die aber anstichst und einmal unter Druck setzt, und das so direkt dann so in den Mund spritzt, dann denkst du, aua, sie roch etwas milder, als sie dann schmeckte. Und so ist das in uns auch, oder? Man hat so eine Vorstellung, wie man ist und auch vielleicht eine Vorstellung, wie derjenige ist, den man geheiratet hat und dann eine Vorstellung, wie man das macht mit den Kindern und was für wundervoll prächtige Wesen das alle werden. Und das ist alles richtig und das ist wirklich ein herrlicher Duft. Ja? Aber in manchen Drucksituationen kommen Sachen raus, wo du denkst, autsch. So hatte ich das eigentlich nicht vermutet. Und da merken wir, aha, wir haben durchaus noch die Möglichkeiten zu sündigen. Wir haben noch eine ganze Menge Dinge, die noch nicht heil geworden sind, die noch nicht gesund geworden sind. Die aber erst in der Situation herauskommen. Erst in der Belastung kommen manche Dinge raus. Und der dritte Kampf, den wir haben, ist, den uns der Epheserbrief beschreibt, gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis und die Weltbeherrscher, also das ganze unsichtbare System, ist ja nicht bloß der Teufel alleine, der natürlich mit Gott kämpft um unseren Glauben. Ne? Können wir Hiob gut sehen, oder? Dem passt das nicht, wenn wir glauben. Und deswegen sagt er ganz klar, es ist ein Kampf. Aber das Schöne ist, es kommt gar nicht so drauf an, wie du dich heute fühlst, denn bei einem längeren Lauf ist immer die Frage, wie du ankommst. Viele von euch gehen ja joggen, jedenfalls ist das so die Jogger-Generation. Fast jeder läuft irgendwo hin oder läuft irgendwo weg oder läuft wie auch immer. Aber erstmal, sie laufen dahin. Und da ist ja auch nicht die Frage, wie du startest. Ich meine, die ersten 100 Meter sind, außer wenn man Muskelkater hat, gar nicht das Problem. Ne? Sondern die Frage ist, wie teile ich mir meine Kraft so ein und wie, was mache ich, was muss ich tun, damit ich hinten ankomme? Und genau dieselben Gedanken nimmt er hier auf. Wir müssen, einmal sagt er, fängt er an, ein komischer Begriff, Wolke von Zeugen, das ist ein typischer hebräischer Begriff. Da müssen wir das Kapitel davor sehen, da werden lauter Glaubenshelden beschrieben, die alle eine und dieselbe Sache bezeugen. Dass Gott treu ist und dass mit Gottes Hilfe man ankommt. Das ist das, was sie alle bezeugen. Gott ist treu und hat sich in dem Leben als wahr erwiesen, dass er der ist, als der sich vorgestellt hat. Und das können sie bezeugen, das ist gemeint. Und weil es so viele sind, ist das also, wenn man die jetzt alle so zusammennehmen würde, ist das wie so eine, wie so groß wie eine Wolke, die, wo du auch nicht jetzt sagen kannst, ja, wie viele Wassertropfen sind das eigentlich jetzt, oder? Das weißt du erst, wenn sie runterregnet. Aber vorher ist es eine große Menge. Und er sagt, das ist unser Rückenwind. Es gibt seit Anfang der Menschheit Menschen, die bezeugen, Gott ist treu und das, was er uns zusagt, hält er auch und er bringt uns durch. Und dann bringt er zwei Dinge, die wir tun sollen, die an uns liegen. Wir fangen mal mit der zweiten an, weil die wird überall gesagt, die leicht umstrickende Sünde muss weg. Das kann man sich gut vorstellen, wenn du jetzt mal nicht auf gebahnten Wegen läufst, sondern irgendwo durchs Unterholz läufst, dann musst du aufpassen, dass du nicht, dass sich irgendwas um deine Füße wickelt. Dann liegst du nämlich auf der Nase. Es gibt so eine Menge Schlingpflanzen im Unterholz, wenn du da durchläufst. Musst, aber wenn du die nicht abmachst und meinst, das kriege ich schon irgendwie raus, irgendwann ist die Masse erreicht, dass du einfach liegst. Und ihr sagt, das ist nichts für ganz, das passiert nur schlechten Leuten, hier steht leicht umstrickend. Also das geht ganz schnell. Das ist auch ganz einfach. Das bringt der Alltag mit sich und die Versuchung mit sich und das bringt unser Mensch noch mit sich, dass wir schnell in Verhaltensweisen kommen, in Denkweisen kommen, die nicht das sind, was Gott sagt. Und das nennt die Bibel Sünde. Das geht ganz schnell. Und er sagt, was wir machen müssen, wir müssen sehen, dass wir das loskriegen. Dass wir das wegkriegen. Das sind so manche Dinge, die heute nicht mehr so Usus sind, sage ich mal, weil wir nicht mehr so die liturgischen sind. Aber wenn ihr mal nachschauen würdet, bei Luther zum Beispiel, sind ja noch, in der Gegend gibt es eine Menge Lutheraner noch, das ist ja, da gab es bei Luther so einen Abendsegen und da ging es immer auch um die Schuld des Tages. Ne? Und all diese vielen Aussagen im Jakobusbrief, dass wir am Abend die Sünde des Tages ablegen sollen und sollen, dass wir vergeben sollen, all diese Dinge, die uns ja selber in unser Leben bringt. Und das ist ja das, was wir als Familie sehr gut erleben, oder? Wenn ich mit Groll ins Bett gehe und die Dinge nicht bewältige, wird mein Schlaf nicht so gut, dass dann morgen gut ist. Sondern am nächsten Morgen kommt zu dem Stress des heutigen Tages, kommt noch mein Ärger, meine schlechte Konditionierung durch den schlechten Schlaf noch dazu. Das heißt, der nächste Tag hat wenig Chance, besser zu werden. Und da steht nicht nur, hofft auf ein Wunder, dass Gott nachts zwischen 3:30 und 4:30 alles wegnimmt. Da kannst du bekennen, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Ja, er tut das Wunder, dir deine Sünde zu vergeben. Aber da, wo wir merken, meine Sache war falsch, darf ich erst mit meiner Sache zu Gott kommen. Und da, wo ich merke, dass jemand anders an mir schuldig geworden ist, dann darf ich das Gott geben. Ich fange nicht wieder neu an mit dem Thema Vergebung, aber es ist eigentlich eine zentrale Geschichte. Es ist gar keine Sache, die man so ab und zu mal macht, so alle 5 Jahre mit einem begnadeten Seelsorger, sagt man, ich muss da mal Dinge klären, die sich in den letzten 5 Jahren aufgehäuft haben. Sondern das ist eigentlich so, wie wir Frauen, wenn ihr da manchmal seht, am Wochenende nach dem Frühstück guckt ihr unter den Tisch und denkt, na nu, haben wir nun auf oder unter den Tisch gegessen? Dann sagst du nicht, na ja, Freitag wird geputzt, ist ja Samstag, das lohnt sich heute noch nicht, sondern ihr nehmt den Staubsauger und saugt das weg, bevor es, oder ihr Männer saugt es weg, ihr saugt das weg, bevor es sich in der ganzen Wohnung verteilt hat. Und genauso ist das mit der Sünde auch, oder? Ich kann warten, bis sie immer mehr wuchert und am Ende sagst, Mensch, hier ist wirklich nicht schön zu wohnen. Weil das eine Dimension hat, wo man sagt, schrecklich, ne? Fühle mich gar nicht mehr wohl. Oder ich mache die Dinge, die anliegen. Und das ist das, was hier gemeint ist. Die Sünde muss weg. Aber hier steht noch eine zweite Sache. Da steht noch, und die überlesen wir meistens, und wir Prediger trommeln meistens auf der Sünde drauf rum, weil die ganz fürchterlich ist und uns, wie auch der Menschen Verderben ist. Aber hier steht auch alles, was uns beschwert an Last. Und ich glaube, das kennt ihr alle von eurem Familienleben. Man ist mit gewissen Erwartungen und Zielen gestartet, aber nicht alle passen in unser Leben. Ich denke, das könnt ihr auch, oder? Wir werden heute im Nachmittag im zweiten Teil noch viel Zeit haben, uns darüber auszutauschen. Nicht alles passt in unser Leben. Ich weiß doch, man hat ja so seine Vorstellung, wie man das besser macht und das besser macht. Und da gibt es so verschiedene Ziele, wie viele Kinder man will, wie man wohnen will, welchen Beruf man hat, was man besser macht und was man in der Gemeinde machen will. Und manchmal merkst du im Laufen, das ist zu schwer. Das sind manche Dinge, die wir uns vielleicht gewünscht haben und aufgeladen haben als Last, aber die gar nicht zu bewältigen sind. Ich weiß noch, als eine Menge junge Ehepaare um uns hatten, und wir waren auch noch reichlich jünger, da war eine ewige Diskussion immer stille Zeit, kennt ihr ja auch. Das ist einesteils die Zeit, die Mütter sich wünschen, dass man Ruhe ist, stille Zeit. Das heißt selten, ne? Und zweitens sollte dann stille Zeit sein, ja, ein guter Christ steht also morgens auf. Morgens wird dann definiert, so je nach welches fromme Buch du liest, wie die Uhrzeit dann ist und so. Und dann hast du eine ganz lange stille Zeit. Und ich habe so viel erlebt, die dann einen permanenten Krampf von hatten, weil sie sagten, nee, wann mache ich das denn? Ne? Also bevor das erste Kind ruft, sage ich mal vorsichtig, oder? Sich erinnert, dass es da ist. So ein herrliches Wesen, was man gebetet hat, hey, wir möchten gerne Kinder, dann ist es da und meldet sich zu Zeiten, weil es die Uhr noch nicht lesen kann, meldet sich dann, wenn es denkt, wann es Zeit ist. Und vorher fühlst du dich aber so erschöpft, dass du sagst, stille Zeit heißt, selbst wenn ich aufstehen würde, dann würde ich nur mit der Bibel auf dem Schoß weiterschlafen. In unbequemeren Haltung, aber es ist nicht, bin ich anwesend. Ha? Und dann, ich weiß dann, was ich alles für abenteuerliche Konstruktion gehört habe, wie das alle versucht haben. Und immer mit dem schlechten Gewissen, ja, aber eigentlich hätte ich ja so und so das machen müssen. Ich fand es schade, dass man, kann man ja eine eigene Gemeinde nicht machen. Man müsste eigentlich mal jemanden einladen, der mir eine Umfrage macht und mal ganz ehrlich fragt, in dieser gewissen Altersstufe, bei wem von dem geht das eigentlich? Wie viel Prozent sind das, wo das in den Rhythmus reinpasst der Familie? Das heißt nicht, dass es verkehrt ist, aber dann haben wir manchmal so eine Erwartung an uns selber und legen uns eine Last auf und merken, geht nicht. Auch manche unserer sonstigen Wünsche gehen nicht. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil wir einfach eine begrenzte Kraft haben. Ne? Wir möchten gern genügend Zeit für uns, genügend Zeit, also 100%, also meine Freizeit möchte ich sinnvoll ausfüllen. Ne? Mein Chef möchte, dass ich auch 100+% bringe. Ne? Dann möchte ich ein guter Ehemann sein, ein guter Vater sein, in der Gemeinde natürlich voll aktiv. Ne? Und dem Herrn danken, dass er eine 7-Tage-Woche erschaffen hat, sonst müsste ich 8 arbeiten. Und dann merken wir, es gelingt nicht, es lässt sich nicht in gleichen Maßen machen. Und wir merken untereinander, dass bei uns vielleicht bei manchen Dingen die Schwerpunkte unterschiedlich sind. Es gibt Zeiten im Leben, wo der Schwerpunkt mehr da oder mehr da ist. Man muss fest aufpassen, dass man sich nicht zur Ruhe setzt, aber manchmal haben wir ein Bild von uns, was nicht realistisch ist. Ich weiß noch, meine Frau ist nicht der Frühaufsteher. Das liegt einfach daran, die hat morgens einen Blutdruck, der ist kein Blutdruck. Also da ist der obere Wert dort, wo man gesund der untere ist. Und ich weiß, als die Kinder klein waren, wenn man sie da morgens hochgeholt hat, das ging schon, aber sie schwebte dann mehr so sphärisch durch den Raum, so halb anwesend. Da hatte sie ein schlechtes Gewissen, weil ich habe damals im Schichtdienst gearbeitet. Da hatte ich Kollegen, die erzählten, ja, da steht die Frau morgens auf und macht dann morgens um 5 das Frühstück, weil er 5:30 aus dem Haus muss oder kurz vor 5:30. Und ich hab gedacht, hör auf mit dem Stress. Erst, ich mag früh um 5 niemand im Haus treffen. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe und ich weiß auch, wie man sich ein Brot schmiert. Das ist also nicht so, dass ich das irgendwie... Aber das war so, weil es immer wieder so transportiert wurde in den Mütterkreis und alle erzählten, wie toll das ist und wie sie das hinkriegen. Da fühlte sie sich absolut schlecht, ne? Weil sie sagte, das kann ich nicht. Ja, ich sage, wo steht das auch? Das dürfen ja andere so machen, aber für mich geht's nicht. Ja? Und das schlechte Gewissen macht es ja nicht besser. Ne? Ich meine, wenn das nicht geht, geht das nicht. Und muss auch nicht. Natürlich hätte sie sich dahin quälen können. Was habe ich denn davon, wenn ich erstens morgens mit niemand reden will? So geht's mir. Wenn ich morgens aufstehe, muss ich die erste halbe Stunde niemand treffen, mit dem ich reden will. Ich bin da froh, wenn ich da mich habe. Das reicht mir völlig aus. Und dann noch jemand zu sehen, der sich um meinetwegen rumquält und dann auch noch meint, mit mir sich unterhalten zu müssen, sage ich mir, nee, dann haben wir nicht nur einen, dem es nicht gut geht, sondern zwei. Wo ist der Gewinn? Vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, aber unser Alltag ist von solchen Erwartungen, wo wir meinen, wie man sein müsste. Ne? Und das sind Dinge, wo wir merken, nein, also bei aller Idee, allem Bild, was ich von mir selber habe, irgendwann kommt auch Realismus in die Sache rein, wer ich bin und was ich eben schaffe. Es gibt Leute, die haben eine körperliche Konditionierung, die packen Dinge, wo du denkst, wow, und der andere, der ist froh, wenn er durch den Tag kommt. Kannst du die nicht aussuchen. Manche Dinge kann man machen und sich selber ein bisschen verändern, aber und das ist heute ein Riesenproblem, weil wir in einem Zeitalter von Selbstoptimierung leben. Ne? Alle unsere Medien beschäftigen sich mit einer wahnsinnigen Selbstoptimierung. Du musst schöner werden, leistungsfähiger werden, fröhlicher werden. Was man alles werden muss, ist ein Riesenkatalog, ne? An Dingen, wie man zu sein hat. Und dann kommt bei uns ja noch das christliche Programm noch dazu. Und dann wunderst du dich, dass du nie zufrieden bist, dass du nie zur Ruhe kommst. Ich hörte einen Vortrag von einem Theologen und sprach über Einsamkeit und ich dachte, Einsamkeit ist ja ein spannendes Thema. Und dann sagte er einen Aspekt, warum wir oftmals so einsam sind, weil wir einen Großteil unseres Lebens uns abkämpfen, damit zu sein, so zu sein wie der andere. Also wir wollen irgendwie einmalig sein auf der einen Seite, oder? Also keiner von uns will ja austauschbar sein, das wäre ja blöd, oder? Alle gleich. Aber gleichzeitig wollen wir das so können wie du und das will ich so können wie du und das. Und also ich will einerseits alles können, was du kannst und gleichzeitig will ich trotzdem einmalig sein. Und das, ja, da isolieren wir uns natürlich dann selber, weil wir uns dann immer schlecht fühlen. Ne? Der kann besser reden, der kann besser zuhören, der kann besser dies, der kann das. Was weiß ich, was ist eine gute Hausfrau? Wer definiert das eigentlich? Ne? Was wir da haben, ist ein rein bürgerliches Bild, was mit dem biblischen Bild nichts zu tun hat. Kann ich euch ganz einfach beweisen. Erstens ist unser Familienbild größtenteils aus dem entstehenden Bürgertum in Europa entstanden. Und das Zweite, was wir lesen, da brauchen wir nur mal überlegen, wie Luther sich eine Hausfrau vorgestellt hat. Übersetzt doch Luther Sprüche 31, Lob der tüchtigen Hausfrau. Und was wir da lesen, ist eigentlich eine Unternehmerin, oder? Die hat also Mägde und Knechte, hat Acker, braut Bier, erzieht die Kinder, unterrichtet. Ich denke, das ist doch keine, nicht was wir in unserem Kulturverständnis von Hausfrau verstehen. Nur müssen wir wissen, die Überschriften gehören ja nicht zur Bibel. Alle Überschriften, die in den Bibeltexten drin sind, sind mal eingefügt worden, damit die nicht mehr das auswendig können, wie früher viele Hebräer, die kannten das auswendig. Ja? Die kannten ja ihre Bibel auswendig, da brauchten sie die Überschriften nicht. Aber so kamen die, dass man Sinnabschnitte eingeteilt hat, dann merkt man, das hat also Luther unter einer Hausfrau verstanden. Wenn man dann seine Biografie lesen und lesen, was seine Frau so alles gemacht hat, dann verstehe ich, ja klar, da hat er das gelesen, und das war ungefähr das, was die Aufgaben seiner Frau war, ihre Lebensumstände, oder dieses Hausfrau. Wer von euch hat einen Weinberg? Ich meine, das. Ja, das steht, hier steht ja nicht da, Lob des. Na, okay, lassen wir mal weg. Ja? Aber okay, warum auch nicht? Ja? Aber irgendeiner muss das Zeug ja auch da runterschleppen. Ne? Das läuft ja nicht alles von alleine. Aber, und in diese, das ist hier was gemeint. Wir haben also auch Lasten, wo wir merken, wir laden uns was auf oder lassen uns was aufladen, dass man das so macht. Und der Hebräerbrief sagt, das ist Unsinn. Ne? Und das ist nicht die Frage, was verboten ist, sondern wenn du laufen gehst, wenn du joggen gehst, dann steht nicht da, es ist verboten, einen Rucksack mitzunehmen, kein Taschenmesser, keine Taschenlampe, kein Nis. Aber du überlegst dir selber, oder? Ich habe lange Zeit Pfadfinderarbeit gemacht und das war mal herrlich. Wenn du so ein paar pubertierende Jungs dabei hast, die so vor Testosteron kaum noch laufen können. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Tageswanderung. Wir gehen also wie nicht gesagt, wohin, da übernachten wir irgendwo. Wir nehmen nur eine Plane mit und einen Schlafsack und dann gehen wir zurück. Und ich sehe heute noch den einen Jungen, der hat sich in den Kopf gesetzt, weil das da überall Seen gab, ich nehme mein Angelzeug mit. Dann hat er wirklich allen Ernstes einen ganzen Angelkoffer mitgeschleppt, den er in seinem Rucksack und eine Rute und dies und, also was der alles mit hatte. Und das war ja, du konntest ihm das auch nicht ausreden, ne? Aber ein zweites Mal hat er es nicht wieder gemacht. Ne? Weil du kannst ja nicht eine Tageswanderung machen und dich gleichzeitig 5 Stunden entspannt an See setzen. Und dann hatte der arme Kerl auch noch das Pech, als wir endlich am See waren, war der Wind auflandig. Das heißt, sein Angel schob ihm ständig immer wieder entgegen. Also Fische gab es da nur beim Händler. Aber nicht im See. War einfach keine Gelegenheit. Aber so wie jeder, der laufen geht, ich nehme einfach das Bild des Wettlaufs hier, sich überlegt, was brauche ich denn dafür? Bei einem Marathon, da weiß man in gewissen Abständen, da muss da was zu trinken stehen, sonst wird das nichts, oder? Sonst kommst du da nicht an. Ist auch nicht der Entscheidendste, ob du die ersten 2 Kilometer der Schnellste bist. Ja? Ist uninteressant. Ja? Fühlst dich vielleicht schlecht. Ja, kann ja sein. Ankommen ist das Ziel. Ja? Und dann sagt er, und dann gibt er uns einen guten Hinweis für unsere geistliche Dimensionierung. Und dann sagt er, lasst uns hinwegschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Problem ist ja, wir werden ja jeden Tag mit uns selber konfrontiert. Und wenn wir gar zu sehr auf uns achten, dann kann das, es ist gut, auf sich selber zu achten, aber wenn die Dinge hochkommen, die uns hochkommen, dann kann man manchmal den Mut verlieren. Ist ja gar nicht so einfach, oder? Immer wieder neu zu lieben, immer wieder neu zu vergeben, immer wieder neu anzufangen bei den Dingen, die scheitern, immer wieder sich zu motivieren, ist gar nicht so eine Story. Und gleichzeitig merkst du, dass man manchen Dingen auch zu kurz kommt, aber es passt nicht rein. Ne? Ihr habt gestern gesagt, ihr habt ja die ganze fröhliche Truppe an Kindern, ne? Da braucht man sich ja gar nicht überlegen, was man mit seiner freien Zeit macht, das wissen die schon. Also man braucht da gar nicht so große Pläne machen, da gibt es schon 5 Ideen außerhalb von euch beiden, die schon wissen, was sie wollen. Und das werden sie auch, wie er gestern so schön sagte, gestern abends, da haben sie auch eine gewisse Kontinuität. Die nächsten Jahre sind, ne? Und er sagt, okay, und so geht es uns auch in unserem Glaubensleben, dass es immer wieder sehr starke Herausforderungen gibt. Und wenn wir da auf uns schauen, ist die Frage, halte ich das durch oder nicht? Wir werden ja auch auf einmal mit Fragen konfrontiert, die es vorher nicht gab, auch in unseren Zeiten jetzt, oder? Zuerst kam die Idee, dass wir gesellschaftlicher, dass wir das hier hinkriegen. Wir haben ständig darüber geredet, dass man noch nicht mehr lange braucht, dass jeder Mensch 130 werden kann. Ja, stand jedes Jahr mehrfach in der Zeitung, jetzt kommt ein Virus, den keiner sieht und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Dann merken wir auf einmal wieder, unser Leben ist doch mehr in Gottes Hand, als wir das ahnten. Ne? Und jetzt der Krieg auch nicht besser, oder? Die Bibel sagt, zum Ende hin werdet ihr von Kriegsgeschrei hören, dies und das, und alle Welt schreit, wie kann das denn passieren, dass es in Europa einen Krieg gibt, wo wir so aufgeklärt sind und so gebildet und so gut erzogen, wir sind zwar keine Rassisten, aber Krieg gibt's doch wenn bei denen, die nicht so gut sind wie wir. Und alle Welt schreit, ja, das kann ja gar nicht sein, das kriegen wir doch hin. Meine Bibel sagt, das Erste, was nach der Trennung passierte von Gott, war Mord und Totschlag, oder? Das war das Anfang der Menschheitsgeschichte. Kain erschlug seinen Bruder. Das war eine relativ einfache Geschichte. Und seitdem scheint es nicht sehr viel besser geworden zu sein. Aber es macht ja auch was mit uns. Auch wir kriegen Angst. Und wir fragen uns vielleicht auch, welche Situation halte ich eigentlich durch und welche nicht? Ja? Dann haben wir erlebt in vielen Gemeinden jetzt, das hat ein Riesentheater gegeben die letzten 2 Jahre bis hin zu, dass ein Teil der Leute nicht mehr kommt. Manche Gemeinden haben sich an der Frage medizinischer Ideen treffen sich gar nicht mehr. Dann kommen ja die Missbrauchsskandale, dann reden die anderen vom Untergang der Kirche, gibt es nicht mehr, alles verkehrt, alles falsch. Und dann sagt er hier, wenn wir eine Orientierung haben wollen und Kraft haben wollen, müssen wir von dem Irdischen immer wieder hinwegschauen. Also das heißt nicht, dass wir jetzt alle uns eine Klostermauer bauen und nichts mehr sehen, sondern dass wir mit den Dingen, die den ganzen Tag gerade in unserer Mediengesellschaft auf uns eindrommeln, hinweg, immer wieder in den Blick wegreißen. Ich entscheide mich, auf Jesus zu schauen. Und da heißt es schon mal, das ist schon mal der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Das war der, der in dir Glauben geweckt hat und der dir Glauben geschenkt hat. Und wenn er uns den Glauben geschenkt hat, dann wird er es doch auch schaffen, uns den Glauben zu bewahren bis zum Ende. Da sagst du, ja, ich habe ja Zweifel. Ja, die hattest du, als dich bekehrt hast, auch. Die waren ja bloß nicht so bewusst. Oder? Da warst du für einen Moment vielleicht gerade von irgendwie begeistert, hast du auf die eine Seite geguckt, aber du hattest ja nicht mehr Glauben am Tag deiner Bekehrung als heute. Du hattest nur vielleicht ein paar Dinge mit hineingemischt, wo wir dachten, dass diese Welt schöner ist und dass man mit Glauben ohne Ecken und Kanten und ohne Schramm durch dieses Leben hindurchkommt. Und das kommt man eben nicht. Da ist die Bibel viel zu realistisch. Wir kommen nicht einfach so mit einer Vollkaskoversicherung durch dieses Leben. Aber wir kommen an. Der Anfänger und Vollender. Das ist der Anfänger, der dir den Startschuss gibt für dein Glaubensleben. Und der in der Ziellinie steht und sagt, herzlich willkommen zu Hause. Das ist das, was die Bibel hier meint, oder? Und das ist doch schön, dass wir also dem zutrauen, der das Wunder des Anfangs schafft, dass auch das Wunder des Weitergehens schafft. Und wir haben oftmals das Empfinden, dass der Anfang, ja, das ist ein Wunder, den Rest müssen wir selber machen. Aber in der Überbetonung von Bekehrung glauben wir haben die Bekehrung selber gemacht. Und dann meinen wir natürlich auch, wir müssen das ganze Christsein selber in die Hand kriegen. Stimmt aber nicht. Was haben wir denn zu unserer Errettung selber gemacht? Da kommt einer und sagt, ich habe alle deine Schulden bezahlt und du sagst, ja, wer ist eigentlich der Held? Ja, ich habe doch ja gesagt, dass er meine Schulden bezahlt, oder? Das ist die Großtat meines Lebens. Ich habe jemand erlaubt, dass er meine Rechnung bezahlt. Bisschen spooky, oder? Aber wenn man natürlich mit diesem Narrativ, mit dieser Ansicht lebt, dann hat man natürlich, das hat man den Druck, ich muss das auch alles selber hinkriegen. Bach schreibt das mal in einer schönen Kantate so über Gott, dass Gott uns lockt und uns zieht und um uns wirbt. Das ganze Leben ist Gott ein Werben, dass wir in unserer Aufmerksamkeit bei ihm bleiben. Und das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Er wirbt um Israel permanent und bleibt doch nun, lass dir meine Wege wohlgefallen, komm doch, mach doch, merkt ihr? Und wir brauchen von daher das Bewusstsein, dass wir immer wieder auf Gott schauen. Und dann heißt es hier, der wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete. Er denkt also vom Ziel her. Und das dürfen wir auch denken, auch in uns. Und das müssen wir auch als Familie mal wieder neu denken. Einmal als persönlicher Christ vom Ziel her denken, aber auch mit unseren Kindern vom Ziel her denken. Vielleicht ärgert euch manchmal über die Schwierigkeiten, die ihr so habt. Mal miteinander, mal mit den Kindern. Aber vom Ziel her gedacht, sagt man, ist es das wert. Und dann wird das, was gerade jetzt passiert, hat einen ganz anderen Stellenwert, weil ich weiß, warum mache ich es denn? Ja? Das kennt ihr bei Teenagern, oder? Da hat man manchmal aber den Lust, macht doch einfach, was ihr wollt. Werd sehen, was ihr davon habt, oder? Das müsst ihr selber wissen, ne? Warum machst du es nicht? Ja, weil du willst, dass sie in ihrem Leben einen guten Start haben und dass sie da gut ankommen. Also wirst du trotzdem dich in das Duell mit ihnen begeben, in die Reibung begeben, damit sie in den Bahnen laufen, die gut sind. Bei kleinen Kindern doch auch, oder? Ich meine, wie machst du es, wenn die Kinder klein sind, du stehst an der Straße da in Chemnitz und die wollen über die Straße laufen? Ja, die einen sind brav, die bleiben stehen, ne? Und gucken und musst du höchstens hinterherziehen, weil sie gerade träumen, weil die Welt so schön ist und nicht mitkriegen, dass die Ampel grün ist. Und die anderen, die sehen bloß, da drüben gibt's das Eis und das Rot ist bloß irgendwie eine Möglichkeit, dass man sollte aufpassen, aber Rot, wieso Rot? Ich will Schokoladeneis, Rot interessiert mich nicht. Ja? Die wollen über die Straße. Lässt du los? Nee, oder? Dann hältst du ein bisschen mehr fest. Warum? Und um des Ziels wegen, weil du sie gut über die Straße bringen willst, oder? Den einen ziehst du eben hinterher, den anderen bremst du. Und in der Spannung stehen wir. Aber das Ziel muss, warum hast du ein Ziel? Du hast ein Ziel, dass sich da drüben alle freuen miteinander. Denn wenn einer auf der Straße bleibt, freut sich keiner mehr. Und genauso ist das in unserer Perspektive, auch in der geistlichen Herausforderung, dass wir vom Ziel her denken und nicht von den Problemen her denken. Die Probleme gibt's, aber ohne Ziel ist das ganze Leben ein einziges Problem. Das ist das, was im Predigerbuch aufgenommen wird, das Leben ist eitel. Du fragst dich ja, warum du rennst und so. Da wird ja das Thema von allen Seiten beleuchtet. Wenn wir in die Phase hineinkommen, dass wir das Gefühl haben, unser Familienleben ist ein einziges Problem, ja, dann macht das Leben keinen Spaß mehr, oder? Wenn wir vom Ziel her denken, sagen wir, das lohnt sich. Das lohnt sich. Ne? Eine Ehe ja auch. Ne? Man wird ja mit einer Menge Leuten konfrontiert im Leben. Die unangenehmste Begegnung hat man immer mit sich selbst. Und über den anderen wirst du mit dir selber konfrontiert, das ist das Problem. Ja, man dachte, man ist geduldig und man ist sehr tolerant, bis derjenige im Alltag immer dasselbe macht, was mich nervt. Dann denkst du, Mensch, dann frage ich meine Toleranz muss hier irgendwie irgendwie mit unter Sofa gerutscht sein. Die ist auf einmal weg. Und dann denkst du, ach, so tolerant bin ich ja gar nicht, wenn es nämlich Dinge sind, die meiner Gewohnheit, manchmal auch meiner Trägheit, auch manchmal meinen Wunschdenken nicht entsprechen. Ja? Da werde ich mit mir selber konfrontiert. Vom Ziel her sage ich, hey, wir wollen miteinander, wie sagt Luther mal so schön über die Ehe, so miteinander einander helfen auf dem Weg in den Himmel. Das ist doch eine schöne Perspektive, oder? Wir gehen miteinander unseren Weg und helfen uns jeder mit dem, was er kann. Schöne Perspektive. Und er sagt aber, das bleibt aber ein Kampf. Und er sagt, er hat sich sogar die Anfeindung ertragen. Und die einzige Chance, durchzukommen in all den Dingen, ist immer wieder, und da kommen wir zum Thema, was wir später noch weiter betrachten werden, ist, dass wir unser geistliches Leben erhalten. Nicht die Illusion unseres geistlichen Lebens, sondern wir brauchen den Kontakt zu Jesus. Deswegen steht hier hinwegschauend. Wann habt ihr Zeit für Gemeinschaft mit Gott? Unterschiedlich, oder? Was denn eigentlich wird man beschäftigt von den Dingen, die es so alle gibt? Wird also beschäftigt? Und wenn dann mal frei ist, hat man das Gefühl, jetzt muss ich mal was für mich tun. Das ist nicht schlecht, aber dann fehlt uns die Ausrichtung. Dann fehlt uns das, wo wir immer singen, in dir ist die Quelle des Lebens. Ja, aber wenn ich keine Zeit zum Tanken habe, dann bleibe ich irgendwann stehen. Das liegt doch nicht am Auto. Sondern ich muss mir die Zeit nehmen, um durchzukommen. Und deswegen heißt es ja, lasst uns hinwegschauen. Wir müssen ab und zu immer wieder die Zeit oder Phasen uns nehmen, Punkte uns nehmen und das auch als Familie uns gegenseitig ermöglichen, dass jeder so auf seine Art und Weise mal einen Raum findet, um Kontakt mit Gott zu haben. Ja? Vielleicht ist es für manche von euch gar keine Herausforderung, aber manchmal kann das eine werden. Ne? Weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man manchmal den ganzen Tag so beschäftigt ist, dass dann abends einfällt, eigentlich könnte ich auch mal beten. Ach, beten könnte ich auch. Und die Wahrheit ist doch die, wenn wir was unbedingt wollen, wenn wir wissen, es ist unbedingt notwendig, dann finden wir einen Weg, dazu zu kommen. Jeder von euch hat Vorlieben in seinem Leben, da ist immer Platz dafür. Da ist immer Geld dafür da. Da gibt es immer eine Möglichkeit. Es ist nur eine Einsicht in die Notwendigkeit der Sache. Wenn ich das will, geht das. Ja? Kennt ihr das nicht? Natürlich kann man sich gegenseitig Unsinn vorwerfen, aber es zeigt unsere Motivation. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt endlich wieder einkaufen gehen darf in die Städte, dann geht der eine oder andere mal bummeln und guckt sich da die Kleider an. Ne? Man sagt, muss man sich Kleider angucken? Ich kenne kein Gebot, du musst dir ein Kleid angucken. Es gibt aber auch kein Gebot, du darfst dir keins angucken. Es ist ein Bedürfnis, oder? Da sagt der eine oder andere Mann, was ist denn? Ja, das muss doch jetzt nicht sein, wir haben doch so viel zu tun. Und dann entdeckst du ihn, wenn er irgendwann von der Arbeit kommt, in irgend so was weiß ich, den einen im Baumarkt, der guckt sich Werkzeug an, du denkst, du hast doch schon so viel, warum guckt er sich Werkzeug an? Oder? Früher hat man sich Computer angeguckt oder Autos oder was ist. Er merkt, es ist eine Frage der Motivation. Da finde ich auf einmal Zeit. Warum? Nur weil ich es wollte. Das ist dann vielleicht nicht so lange, wie ich es gern hätte, aber es ist eine Frage. Und wenn ich merke, um geistliches Leben zu haben, brauche ich die Verbindung mit Jesus, dann kann ich mir die Zeit nehmen. Und das muss ja nicht immer gleich ein ganzer Tag sein oder sonst irgendwas, sondern so, wie es im Alltag hineinpasst. Und zwar so, wie es gerade jetzt geht und nicht so, wie die Theorie sagt. Aber ich muss mir es vornehmen. Und nur wenn ich es mir vornehme, habe ich es auch in der Krise, weil dann ist es schwierig, Gewohnheiten zu entwickeln. Ne? Ich gerade über einen Artikel über Prophet Daniel, da sehen wir das so. Der war gewohnt, dass er dreimal täglich hat er für sich das so, warum ist jetzt nicht unsere Sache, nahm er sich eine Zeit, egal was ist, vor Gott zu treten. Und als sie ihn bedroht haben, dass man das nicht darf, hat er einfach weitergemacht, sagte, wieso, das ist meine Festlegung, Gott hat sich zu ihm gestellt. Aber wenn wir erst anfangen, dann zu suchen, wird es nicht werden. Und wenn wir die Herausforderung annehmen wollen, unseren Kindern Glauben zu vermitteln, was ist eigentlich das Wichtigste? Was meint ihr? Was ist eure Erfahrung? Selber zu leben. Ja, aber wir können ja ihnen nicht sonntags sagen, das ist das Wichtigste im Leben. Und die restlichen 6 Tage wird es nirgendwo sichtbar, oder? Dann merken wir, irgendwas passt da nicht. Das heißt nicht, dass wir jeden zweiten Satz mit Jesus beenden. Oder Halleluja oder so. Ich meine jetzt keine Formalitäten, aber es muss ja aber wir können es ja ihnen nur vorleben, wenn wir selber leben. Ihr kennt ja diesen etwas schwierigen Erziehungsgrundsatz, dass die Kinder sowieso nicht machen, was du ihnen sagst, sondern sie machen das, was sie dich tun sehen. Ne? Und was dir wichtig ist, werden sie früher oder später machen, ob sie wollen oder nicht. Katrin, ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch über unseren Sohn. Ich sagte, der macht einfach zu viel. Ich sagte, da ist da so viel unterwegs in der Gemeinde. Das ist nicht gut. Und dann guckte sie mich an und sagte nur einen Satz. Was hat er denn gesehen zu Hause? Diskussion war beendet, oder? Er hat am Modell gelernt und jetzt muss er natürlich seinen eigenen Weg finden, aber er hat einfach nachgeahmt, ohne dass ich ihm jemals gesagt habe, was er machen soll. Das ist für ihn ein Teil seines Lebens geworden, weil er was gesehen hat. Das heißt nicht, dass alles richtig ist, was er gesehen hat, aber es zeigt, dass dieses Kopiermodell schon stimmt. So. Und da ist die Herausforderung, wie bleiben wir dabei, dass wir als Familien ein geistliches Leben haben. Das ist also eine Balance, das was tragfähig ist, was aber auch so ist, dass es ansteckt. Wir hören von vielen, vielen Leuten, die sagen, naja, also das, was da mir vorgelebt wurde, das will ich nicht leben. Da kommen wir eine Menge Vorurteile, warum, wie das war. Aber wir wollen doch eigentlich selber einmal selber am Ziel ankommen, aber wir möchten ja unsere Kinder auch mitnehmen auf dem Weg in den Himmel. Wir möchten ja auch, dass sie dahin kommen. Und da ist die Zeit, die ihr jetzt zu Hause habt, die beste Zeit, wo ihr prägen könnt, die es gibt. Weil wenn sie erst mal weg sind, kann sie nicht mehr so viel machen, ne? Dann gehen sie ihre eigenen Wege. Das heißt, die Frage ist, wie können wir die Zeit jetzt nutzen, ohne zu warten, dass bessere Zeiten kommen? Bessere Zeiten kommen nicht als jetzt. Vielleicht sagt ihr, das ist ja alles ganz schön unpraktisch. Das ist es mit Absicht, weil ich von folgendem Grundsatz her denke, wir möchten ja alle gerne Rezepte, wie das Leben gelingt. Aber wenn ich den Überbau nicht verstehe, die Zusammenhänge nicht verstehe, dann entsteht am Ende kein Gesamtkunstwerk, sondern Methodengläubigkeit. Der Bücher gibt es ja genug, oder? Ratgeber. Ne? Ratgeberbücher gibt es ja mittlerweile für alles. Das Problem ist nur, dass sie, wenn du die alle zusammenmixt, nicht mehr zusammenpassen. Ne? Ich weiß noch, als wir nach Jugendarbeit machten, dann kamen so Bücher raus. Und dann war so, ja, man muss also so und so, jeden Abend muss man das so und so mit den Kindern machen, gemeinsam, alles gemeinsam. Dann hast du das Buch über Gemeindebau genommen, da hieß es, du musst aber so und das, das musst du Leute besuchen, abends, wann denn sonst. Dann kam das dritte Buch über was weiß ich was und dann denkst du dir, ja, wie geht das jetzt? Also wie soll das funktionieren? Ne? Ich habe ja nur ein Leben. Und von daher ist es gar nicht die Frage, dass man da gute Ideen findet, aber erstmal sollte man einen Zusammenhang verstehen über Dinge, wie was funktioniert. Der Hebräerbrief geht ja noch weiter an der Stelle und spricht dann davon, dass Gott uns erzieht. Und ich möchte aber jetzt ganz woanders hinspringen, und zwar in Römer 5. Da sagt Paulus, mit was er angibt, vor was er sich freut. Wenn man ihn fragt, worüber er sich freut und was er gut findet in seinem Leben, sagt er zwei Dinge. Er sagte, einmal freue ich mich auf die Herrlichkeit Gottes. Ich freue mich immer wieder neu auf die Gemeinschaft mit Gott. Und das Zweite, worüber sich freut, ist Vers 3, Römer 5, Vers 3. Ich freue mich über Probleme. Wer ist mit dafür? Steht hier. Luther übersetzt, wenn man es original weiß, heißt sogar, also wir freuen uns nicht nur auf die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, nein, wir rühmen uns auch. Also wir geben damit an, über die Bedrängnisse, die wir haben, also über die Schwierigkeiten, über die Nöte in unserem Leben, damit geben wir an. Wie läuft das bei euch in der Gemeinde sonntags? Wer ist hier gesegnet mit Problemen? Und dann rufen alle laut Halleluja oder wie? Wäre auch mal eine spannende Sonntag, oder? Und Paulus sagt, ich rühme mich der Probleme. Könnt ihr euch das vorstellen? Dann fragst du, lieber Paulus, also irgendwie hast du eine andere Lebensvorstellung als wir. Wir rühmen uns des Urlaubs, der freien Zeiten, der Erholung, des Hobbys, der Zeit für mich selber. Aber der Probleme, darf denn ein Christ überhaupt Probleme haben? Wenn du denn richtig glauben würdest und wüsstest, wie man richtig betet, wären die doch weg, oder? Nur nicht im Neuen Testament, da steht das nicht. Da steht alles Mögliche drin, aber genau das nicht. Und wir können ernsthaft keinerlei Probleme wegbeten und wegglauben, wenn die sind dann da. Wenn Gott kann eingreifen, das ist schon die Frage. Aber zuerst sagte wir, ich gebe an, dass ich für Probleme habe. Das ist ja schon eine eigene. Er sagte nicht ich alleine, sondern wir. Also er meint, nimmt da alle mit rein, ne? Das ist eine ungewöhnliche Denkungsart. Aber ihr werdet staunen, ich finde sie sehr befreiend. Heißt es, dass Bedrängnisse oder Probleme, also Bedrängnis ist ja was uns unter Druck setzt, ne? Heißt es hier, die bewirken etwas. Denn Gott lässt es nämlich zu, dass wir Probleme haben im Leben, weil sie was bewirken. Und hier steht, sie bewirken, ja, also dieses Wort übersetzen, kann man mit Geduld übersetzen. Ne? Eine Geduld ist ja so eine der Sachen, die man bei McDrive kriegen kann. Geduld sofort, oder? Einmal hingehen, vorbeifahren, einmal Geduld. Aber das Wort ist mehr als Geduld. Das bewirkt auch Eigentlich wird auch eine Art Standfestigkeit beschrieben oder ein geduldiges Aushalten. Hier steht gar nicht davon, das bewirkt, dass wir alle erleben, dass die sich sofort auflösen, sondern wir werden tragfähiger durch Probleme, durch die Herausforderung unseres Alltags, durch die Dinge, die Gott zulässt in deinem, meinem Leben, werden wir tragfähiger. Aus Gottes Perspektive ist doch völlig egal, ob er das Problem vorher wegnimmt oder später, oder? Also ob Gott das nun gleich wegnehmen würde oder später wegnimmt. Der einzige Unterschied ist doch, liegt doch in unserem Leben. Wir werden tragfähiger für die Dinge, weil wir erleben, dass wir Gottes Kraft brauchen. Und wenn wir ein Leben hätten ohne Probleme, dann wäre das ein Leben, wo Gott immer mehr in der Ferne erscheint. Weil es führt zu einem oberflächlichen Leben. Es gibt so ein Sprichwort, ich weiß nicht mal, wo es herkam, das hieß, immer nur Sonnenschein führt zur Wüste. Immer nur Sonnenschein führt zur Wüste. Also wenn du mal wirklich irgendwo hin willst, wo du immer nur Sonne hast, ja, kannst du einen Wüstenurlaub machen, das ist eine tolle Geschichte. Sonne von früh bis abends. Nee, nicht von früh bis abends, von früh bis zum Sonnenstich. Aber davon abgesehen, ne, es wird auch ein bisschen trocken, es wird auch nicht übermäßig fruchtbar. Und hier heißt es, Gott gibt Belastung, lässt Belastung zu in unserem Leben, damit wir standfester werden, heißt es hier. Das ist ja eine eigenartige Geschichte. Und da heißt es, und diese Bewährung, diese Geduld, kann man es auch übersetzen? Die bewirkt bewährt sein, also bewährt, also die Probleme, die das Aushalten von Problemen erwirkt eine gewisse Standhaftigkeit, eine Bewährung. Damit du wirst tragfähig. Und die haut nicht mehr so schnell um. Ich weiß, wir waren ja lange Zeit an der Nordsee und ich war jetzt wieder mal dort vor ein paar Wochen. Und wenn du da zur Küste fährst, an dem einen Hafen, das ist so schön, da stehen auf der rechten Seite von der Bundesstraße steht eine Reihe, große Gruppe von Bäumen. Ne? Und das ist herrlich, weil die alle auf den ersten Blick zumindest gleich aussehen. Ne? Die stehen alle auf so auf halb acht. Ne? Und auf der einen Seite haben sie kaum Äste und aber in der anderen Richtung alles. Wie geht das? Kommt da der Baumschulgärtner und schnippelt die immer auf der einen Seite weg oder so? Das ist die permanente Aussetzung von früh an, kriegen die Nordwestwind, oder? Das ist die vorher herrschende Windrichtung. Und da der Wind dort ungebremst kommt von der Nordsee, also hat er ganz andere Geschwindigkeiten als woanders, der pfeift da also richtig von über die freie See bis da drauf. Und das ist eines der ersten Hindernisse sind diese Bäume. Und die wachsen von vornherein. So. Aber das fordert sie, dass sie permanent Wurzeln treiben. Und manchmal fragen wir uns, was sollen denn diese Probleme? Und vor ein paar Wochen, vielleicht 3, 4 Wochen her, da musste ich so lachen, ich war schon bei der Vorbereitung von hier, dann brauchten wir einen neuen Pflanztopf. Und da habe ich gedacht, ach, weißt du was, jetzt probierst du das mal mit den Tonkügelchen und diesen Sachen und so und unserem Wasserspender. Und dann lag da eine Anleitung. Da dachte ich, nun bin ich kein Freund von Anleitungen. Ich mag sowas nicht. Aber ich dachte, okay, ich habe sie dann gelesen. Ne? Obwohl ihr probieren, überstudieren ging. Aber ich und dann habe ich, und wisst ihr, was in der Anleitung stand? Das war total witzig. Also da stand dann dran, wie man das einpflanzen sollte. Gut, das war ja noch nicht so die höhere Kunst. Und dann soll man die reichlichst wässern. Also richtig nass muss, soll die das verstehen, so. Also nicht ersoffen, aber so richtig genügend Wasser haben. Und dann stand dann so nach 4, 6 Wochen, dann hören sie auf mit Gießen. Da dachte ich, ja, naja, und dann? Ja, bis Anfang, dass die Blätter ein bisschen anfangen, so, wo man merkt, die brauchen Wasser. Ich denke, hä? Was ist das für eine Technik? Ich meine, man hat ja eigentlich Pflanzen, damit sie schön aussehen, oder? Und nicht jetzt, dass man sagt, 4 Wochen schön, 4 Wochen mickrig. Also das fand ich so eine komische Idee. Ne? Und dann schrieb sie ja ganz einfach, in der Zeit, wo das Wasser ist ja nur von der Schwerkraft unten, dadurch strecken sie ihre Wurzeln aus. Und dadurch wird der ganze Topf durchwurzelt und nicht bloß oben, weil es ja überall nass ist. Ne? Und dann kriegen sie Wurzeln, die richtig in die Tiefe reichen. Und dieses Bild kriegen wir auch im Alten Testament, schon Psalm 1 und bei Jeremia 17, immer dasselbe. Da heißt das, dass wir die Gläubigen gepflanzt sind, wie jemand, wie ein Baum, der gepflanzt ist am Wasser, der seine Wurzeln ausgestreckt hat. Da steht nicht da, den man da, ne? Ausstrecken ist ja was Aktives. Und die Herausforderungen, die Gott in dein und mein Leben legt, führen dazu, dass wir uns nach ihm immer mehr ausstrecken, weil wir merken, wir kommen an unsere Grenzen. Für uns selber, als Ehepaar, als Familie, wir kommen auch als Gemeinde, wir kommen an unsere Grenzen. Wir mögen das perfekte Programm haben und die perfekten Leute sein. Trotzdem lässt es Gott zu, dass solche Zeiten ja der scheinbaren Dürre kommen. Und die haben Sinn. Jetzt nicht der Dauerdürre, dann kannst du den Strauch natürlich weglassen. Ne? Da sagt er, nein, wenn dann die Blätter, wenn man dann sieht an den Blättern, jetzt wird es zu eng, dann sollst du wieder anfangen, aber vorsichtig zu gießen. Du fängst nicht wieder an, wie am Anfang, alles voll zu schütten mit Wasser oder möglichst viel, weil dann fault das nur. Und wir Christen sagen manchmal, ja, aber das war doch früher so gut und warum lässt Gott das zu? Und da muss doch was verkehrt sein und das ist verkehrt und das ist verkehrt. Aber wie wäre es denn, wenn Hebräerbrief und Jakobusbrief schreiben, dass Gott erzieht uns und Gott möchte, dass wir solche Pflanzen sind, wie ich vorhin sagte, Nordsee, die halten das nur, weil sie unten das Wurzelgleichgewicht haben. Ne? Wenn die Wurzeln da nicht von Anfang, wenn die nicht von Anfang an Wind kriegen würden, würden wir die alle anderen jetzt umfliegen. Und die fliegen da nicht um, die haben das nicht mitgekriegt, dass das Sturm ist. Nein, der Sturm ist schon immer. Und weil es von klein auf an immer wieder mal dem Wind ausgesetzt war, dann sehen sie zwar vielleicht, sind sie sehr originell von ihrer Wuchsform, aber die haben die Wurzeln tief genug. Und das ist das, was Paulus hier beschreibt. Die Geduld wirkt auf eine Art Erprobung oder eine Bewährung und die Bewährung bewirkt Hoffnung. Die Hoffnung wächst also, das ist interessant. Die Hoffnung auf Gottes Möglichkeiten wächst mit der Anzahl durchlebter Probleme. Wir sind ja eigentlich eher gewohnt, unser Leben im Griff zu haben, oder? Und das merken wir auch so, da gibt es dann so, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, ich gucke jetzt nicht mehr so viel rein, aber ich weiß, als ich vor vielen Jahren die ersten Bücher über Heilung kamen, da gab es so also lauter Bücher, wo jeder schrieb, wie das Gott bei ihm macht. Ja? Was noch? Der eine hatte die Methode, der andere die und der andere die. Und ich glaube auch, dass die funktionierte. Nur beim Nachprobieren funktionierten die alle nicht. Oder fast nie. Bis mir eines Tages auffiel, dass Jesus ja auch nie nach derselben Methode geheilt hat, oder? Welche Methode ist jetzt richtig? Schlamm? Sprechen? Die Leute in den Tempel schicken? Oder zum Pfarrer, oder? Geht hin, zeigt euch mit eurem Aussatz. Dann werden sie unterwegs gesund. Welche Methode ist jetzt richtig? Dach abdecken? Es gibt keine Methode. Sondern das Vertrauen auf Gottes unbegrenzte Möglichkeiten wächst. Mit jeder dieser Sachen. Und er möchte nicht, dass wir irgendwie eine Methode finden, wie wir ihn in den Griff kriegen, sondern dass unser Vertrauen in seine Person wächst. Und das Vertrauen wächst durch Schwierigkeiten. Das kennt ihr auch in eurer Beziehung, oder? Wenn du merkst, du kannst dich auf den anderen verlassen, dann merkst du das, weil es Probleme gab. Dass du dich auf ihn jemand verlassen kannst, wenn alles läuft, ja, das ist ja normal. Oder da ist ja nicht keine größere Herausforderung. Das nennt man Flitterwochen. Aber die sind ja nicht unbegrenzt. Und ich weiß gar nicht, wenn die unbegrenzt wären, ob das dann noch so schön wäre. Ich könnte vielleicht doch irgendwann ein bisschen, in der Herausforderung merkt man, ach, du kannst dich, da wächst was. Und du merkst auch den Mangel. Und dann merkst du, ja, wir müssen uns zu Gott hin ausstrecken. Und das ist, was hier gemeint ist. Die Hoffnung wächst auf Gottes Möglichkeiten. Und das ist Gottes Ziel in unserem Glaubensleben. Und das ist auch Gottes Ziel, indem er eben auch die ganze Situation mit unseren Kindern, all die Dinge zulässt, nicht verursacht, aber zulässt, damit wir wachsen, damit wir uns nach ihm ausstrecken. Und je tiefer wir gewurzelt sind, umso besser stehen wir. Das heißt doch in dem Psalm von dem Baum in Jeremia 17, und in Zeiten der Dürre grünt er. Und er bringt Frucht. Ja, in Zeiten der Dürre, in der großen Dürre, kannst du deine Wurzeln nicht mehr ausstrecken, oder? Da ist nichts mehr, wo nichts mehr ist. Und du kannst nicht meterlang wachsen, wo nichts ist. Sondern aber diese permanenten Dinge, die Gott zulässt, sind eine Herausforderung für unseren Glauben, damit unser Glaube wächst. Das ist Gottes Art von Erziehung. Der Teufel ist der Meister in Entmutigung. Der kommt und sagt, ach, ihr habt solche Probleme? Na, wenn das einer erfährt. Das sagt er den anderen übrigens auch. Und dann erzählt es keiner voneinander und jeder bleibt mit seinem Problem gemeinsam. Ja? Dabei sind gewisse Dinge ganz normal. Ja? Und wenn die Bibel sagt, wir sollen füreinander beten, dass wir geheilt werden, dann ist ja an der Stelle im Jakobusbrief durchaus auch möglich, dass er auch unsere Herzen meint, die da geheilt werden müssen. Von mancherlei falschen Einstellungen, von mancherlei falschen Prioritäten. Die müssen auch, ne? Aber dazu muss es ans Licht. Und das Problem ist nicht, dass wir Probleme haben, sondern die Herausforderung ist, dass wir sagen, ja, die haben wir, aber wir haben einen großen Jesus. Früher in den alten Chorälen hieß es doch, größer als die Not ist Gott allemal, oder? Das war das Bekenntnis seit der Reformation. In den Liedern finden wir das immer, dass Gott größer ist als die Not. Das heißt, es hieß nie, dass die Not weg ist. Und das ist die Herausforderung, die wir haben und die wir, zu dem wir selber erstmal Ja sagen müssen. Und dann kommt die letzte Aussage dazu. Aber die Hoffnung enttäuscht uns nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Was meint er damit? Nun, dass wir tief im Herzen wissen, Gott liebt uns. Das ist die entscheidende Sache. Das ist eine Bibelstelle, die müssen wir genau lesen. Viele sagen, nein, wir können lieben, weil die Liebe ausgegossen ist. Nein, darum geht es an dieser Stelle nicht. An dieser Stelle geht es darum, die Hoffnung enttäuscht nicht, weil wir wissen, Gott liebt uns. Und das ist tief in unser Herz ausgegossen. Das haben wir erlebt, als wir Jesus annahmen, dass wir merken, Gott liebt uns. Ja? Und dann nimmt Paulus nämlich den Beweis und sagt, ja, wieso lieb soll er mich denn lieben? So wie ich auch drauf bin, kann Gott mich lieben? Da sagt Paulus, stopp. Falscher Gedankengang. Gott liebte uns schon, als wir noch Gottlose waren und ist für uns am Kreuz gestorben. Oder? Und jetzt, weil dein Christsein holprig ist heute, soll er dich nicht mehr lieben? Das macht keinen Sinn, oder? Er liebt die, die gegen ihn sind, aber die, die für ihn sind und Schwierigkeiten haben, die liebt er nicht. Hä? Merkt ihr, das ist ein Logiksprung, ne? Und wir glauben aber oftmals, die Liebe von Gott würde uns lieben, wenn er uns alle Probleme wegnimmt. Hier steht, nein, der Beweis für Gottes Liebe ist das Kreuz und nicht unser heutiges Wohlbefinden. Ich erzähle euch eine Geschichte, die wir selber erlebt haben, die so witzig ist, weil die das so ein bisschen schrill illustriert. Als unser Sohn in die Schule kam, hat er seinen Freund, unser Sohn heißt Johannes, und hat seinen Freund Johannes kennengelernt. Sie haben sich da kennengelernt in der Schule, das sind heute noch Freunde. Und das war also so eine Einschulung und sein Freund Johannes, also er heißt auch, der eine heißt Jojo und der andere heißt Johnny, damit man die auseinanderhalten kann, ne? Sonst wird das ja mit Jo und Jo und Jo und Jo, Jojo, das ist ein bisschen schwierig. Und der kam aus einem ganz kleinen ostfriesischen Dorf. Also wirklich bloß so eine Handvoll Häuser irgendwo, die zu irgendeiner anderen Handvoll Häuser einen Kilometer weit gehörten. Ganz schöner Bauernhof, ganz kleiner. Und da lebte er schön mit seinen Geschwistern und Eltern waren da. Und wenn man so auf dem Bauernhof auflebt, ist es normal, die sind ja immer da, oder? Man weiß, der Vater ist höchstens da hinten bei den Kühen oder da auf dem Feld und Mutter ist da in der Küche oder da irgendwo im Garten, also alles schön. Ne? Und dann kommt der Tag der Einschulung, es ist ja schon ein schönes Fest, alle so mit Zuckertüte und Ranzen und so. Ne? Und dann kam die Aufforderung, jetzt sollten alle, die dann in die Schule kommen, an dem Tag doch bitte mit ihrer Lehrerin mal alleine 20 Minuten in diesen Klassenraum gehen. Nun, was machte der? Er weinte bitterlich und hielt sich seiner Mama fest, weil er nicht verstand, wieso seine Mama nicht mitkommt und die zulässt, dass er mit der fremden Frau in den fremden Ort gehen sollte. Das war eine Katastrophe, oder? Was hat die Mutter gemacht? Ihn von der Schule abgemeldet? Nach Hause wieder gebracht, hat gesagt, ach komm, die hat das zugelassen. Ne? Wenn du heute in Trist hast, jetzt ist er nach Süddeutschland gezogen, irgendwo da, Freiburger Ecke, da ist er ein hochspezialisierter Computerfachmann. Ja, wenn die Mama gesagt hätte, auch aus lauter, weil er sich so wünscht, lasse ich ihn zu Hause, oder? Was wäre aus ihm geworden? Die Begabung zum Bauer hat er nicht. Und den Hof hat sein Bruder gekriegt. Er ist doch wirklich nicht der Bauer. Das kenne ich nicht. Und sie können ja auch nicht alle miteinander hinter den Kühen hinterherlaufen. Also es geht ja, ist auch nur begrenzt machbar. Macht ja keinen Sinn, ne? Aber die Mutter ließ den Schmerz zu, obwohl der Sohn wahnsinnig enttäuscht war von ihr, aber es war gut. Und dasselbe finden wir hier in der Bibel auch. Gott lässt manchen Schmerz zu, damit aus dir wird, was aus dir werden soll. Wenn er das alles uns wegnehmen würde, wie wir uns das wünschen, was würde denn aus uns werden? In denselben Kampf haben wir doch auch, und Gott macht das, die Bibel sagt immer, wenn wir seine Kinder sind, dann erzieht er uns auch. Und da wird die Bibel drastisch, wenn er uns nicht erziehen würde, dann wären wir nicht seine Kinder. Ich dachte, Eltern erziehen ihre Kinder und eigentlich, wenn man es heutige Zeit übersetzen würde, würde man sagen, wenn Gott es nicht machen würde, wären wir Straßenkinder, die zu niemand gehören und die sich niemand kümmert. Und das heißt also, die Dinge, die also stattfinden, die auch wenn wir sie nicht verstehen und auch nicht verstehen können, aber Gott hat immer einen verborgenen Segen drin, auch in den unguten Dingen. Römer 8, 28 heißt es, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten mitwirken. Da steht nicht da, sind alle Dinge gut. Das steht nicht da. Also lasst uns nicht, schlechte Dinge kann man nicht, soll man nicht so was schön erklären. Das ist nicht. Schlimm bleibt schlimm. Aber Gott kann aus den verrücktesten Sachen einen Segen draus machen. Selbst aus sehr schmerzhaften Dingen kann Gott in dir eine Begabung wecken, die entscheidend werden kann in deinem Leben. Manche haben das erlebt in sehr schwierigen Biografien, haben manche erlebt, dass diese tiefe Schmerz sie wohin geführt hat, im Vertrauen auf Gott, dass sie am Ende Fähigkeiten haben, die andere nicht haben. Das heißt nicht, dass alles gut ist, was man erlebt. Überhaupt nicht. Aber es treibt uns in die Arme Gottes und Gott ist immer noch größer. Und wer Wunder erleben will, und die meisten Christen wollen ja Wunder erleben, ne? Um Wunder zu erleben, brauchst du Probleme. Die meisten Wunder im Neuen Testament sind beim Problem entstanden, oder? Ein Aussätziger, Kranke, nichts zu essen, der Wein bei der Hochzeit, oder? Das war irgendwie nie so, dass alles schön war und Gott sagte, ach, ich schenke noch ein bisschen so Zuckerstreusel oben drüber oder so, damit das Eis besser aussieht, sondern da war eine Not. Und in der Not haben sie hinterher aber dabei Gott ganz anders begriffen. Ja? Und Gott kommt ja nicht zu spät. Gott hilft ja in den Dingen. Ja? Und wir denken oft vom Versagen her, anstatt vom Lerneffekt her. Das liegt aber manchmal auch an unserer Form von Schulbildung. Wann melden wir uns in der Schule? Wir müssen wissen, wann wäre es sinnvoll, sich zu melden? Wenn man es nicht verstanden hat, oder? Damit man nicht am Ende der Stunde sagt, naja, 45 Minuten haben es geschafft, so wie heute Morgen auch gleich, sondern dass man sagt, ich habe was nicht verstanden oder sehe ich überhaupt nicht, verstehe ich nicht, passt nicht, lernt man viel mehr, als wenn man sich nur die melden, die gerade die richtige Antwort auswendig gelernt haben. Und das Empfinden, das Denken ist manchmal so in uns drin irgendwie, dass bei den Guten klappt alles. Da endet das Wachstum. Und natürlich wird uns im Laufe unseres Lebens unsere Erlösungsbedürftigkeit immer größer. Also ich muss sagen, ich merke heute, ich brauche viel mehr Jesus, als ich es am Anfang gedacht habe. Also manchmal habe ich gedacht, ja, ich brauche Vergebung, dann kriege ich ewiges Leben, Halleluja, und vorwärts geht's. Aber wie tief der Schaden in mir drin ist, das merke ich erst, je länger ich so durch die Jahre tappe, da merke ich, oh weia, das ist ja... Das geht ja in manchen Dingen, sind die Abgründe ja tiefer, als ich dachte, mit dem man so in sich selber konfrontiert wird. Das ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja einen Erretter, wir haben ja einen Erlöser, der ist ja da. Und so wächst aber mein Vertrauen und so wächst mein Glaube. Und er sagt, und deswegen heißt es hier, die Wurzel oder die, feste Zusage, dass Gott mich liebt, die hat auf Golgatha stattgefunden und nicht in dem heutigen Tag. Und damit wird nämlich die Liebe auch beständig. Und nicht Liebe, du bist brav, dann kriegst du alles, du bist nicht brav, dann kriegst du nichts. Dann machst du einen Fehler, denkst du, hoffentlich merkt es Gott nicht. Wenn wir so denken, das ist Götzendienst. Ich glaube, Jeremia war es mal, der beschrieb mal den Götzendienst seiner Zeitgenossen so, die hatten sich so einen Gott in die Zimmerecke gestellt und wenn sie was machten, was der Gott nicht wissen sollte, haben sie im Gesicht zur Wand gedreht. Funktioniert bloß bei dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, nicht. Den kriegt man nicht irgendwie in die Ecke gestellt. Das ist das Problem. Aber wenn er uns ohnehin liebte und er kennt uns ja besser als wir uns selber, wir lernen uns ja erst kennen im Laufe unseres Lebens, auch uns selber, auch den anderen. Und so ist das gar nicht immer die Katastrophe, sondern wenn wir auch, da sind wir beim geistlichen Leben, dass wir die Probleme annehmen und sagen, das ist eine gute Gelegenheit, miteinander zu Gott zu gehen. Und dann haben wir für uns selber und auch für das Zusammenleben unserer Kinder zwei gute Maßstäbe. Wir haben immer die Möglichkeit des Gebets und immer die Möglichkeit der Bibel, wo wir wissen, was sagt denn Gott eigentlich dazu? Was rät uns Gott, was man tun soll? Also die Lösungsansätze sind längst da. Und dann gewinnt nicht die Verzweiflung die Übermacht, sondern die Perspektive. Ja, weiß man so nicht, wie wir es lösen können, aber Gott gibt. Jakobus sagt, wem an Weisheit mangelt, der bittet darum. Und wenn du lange genug gebettelt hast, kriegst du was. Steht nicht da, oder? Steht Jakobus, sagt, betet, wenn ihr Weisheit mangelt. Weisheit ist das Richtige zu tun in der Situation. Ne? Also nicht Wissen, sondern, ja, was ist es jetzt? Der bittet darum und Gott gibt gern. Ist doch schön, oder? Und das ist doch eine schöne Geschichte, als Ehepaar zusammen zu beten, alleine zu beten, mit den Kindern gemeinsam kann man auch Dinge bringen und Gott hat Lösungen, die so verrückt sind, dass du nicht drauf kommst. Und so wächst Glaube. Und so wächst auch der Glaube in euren Kindern. Denn was sie brauchen, sind Glaubenserfahrungen, nicht nur Grundsätze. Klar brauchen sie Informationen. Ne? Da gibt es wunderschöne Kinderbibeln und was es heute alles gibt und Filme und sonst. Aber es sind tolle, tolle Geschichten. Aber es ersetzt nicht die eigene Erfahrung, die eigenen Erlebnisse. Ne? Und über dem der ganzen Sache kann man eine Menge lernen. Und manchmal trauen wir uns das nicht, weil wir nicht wissen, was Gott antwortet. Ne? Ist ja so, man will ja, manchmal, kennt ihr das auch, dass man manchmal Gott verteidigen will und dann sagt man, naja, wenn wir da jetzt beten und das kommt nicht, dann ist das Kind ja enttäuscht. Was machen wir? Also beten wir lieber nicht, dann hat er kein schlechtes Gottesbild. Naja, aber, ich verstehe schon den Punkt, aber da können wir als Eltern ja sagen, ja, was ist jetzt gut? Ich nenne euch ein klassisches Geschichte und dann machen wir für heute Vormittag Schluss. Und kommen wir Nachmittag mehr in manch praktische Erwägung. Wie oft kommen die Kinder und sagen, ja, ich habe morgen eine Arbeit, kannst du mitbeten. Ne? Ja, was machst du jetzt? Nicht beten? Auch eine blöde Idee, oder? Zu sagen, das wird ein Einser, wenn das Kind nichts gelernt hat, ist auch nicht die Lösung, oder? Kann ja mal passieren, aber jetzt stehst du da und denkst, ja, irgendwas solltest du ja richtig tun und so, was macht man jetzt eigentlich? Ja? Und da kann man gut, da gibt es immer zwei Dinge, beten kann man immer, das ist immer gut. Ja? Aber man kann dem Kind auch erklären, dass es ja durchaus bei manchen Dingen vielleicht das Wunder nicht gut ist. Wie jetzt? Ja, ich sag, wenn du irgendwas lernen sollst, und du lernst nicht und Gott schenkt dir das einmalig, ist ja schön, aber irgendwann brauchst du das ja im Leben. Wenn du es dann nicht gelernt hast. Das ist eine schöne Zensur, das ist schön. Aber vielleicht ist die schlechtere Zensur in dem Moment das bessere, weil es ist ja wichtig, dass du die Sache lernst und nicht, dass die Zensur da hinten drauf steht. sodass man ihn auch lernen kann an so einem einfachen Beispiel, dass es nicht bei allen Dingen immer nicht immer gut ist, wenn das so wird, wie wir es uns wünschen. Manchmal müssen wir uns auch ändern. Manchmal müssen wir uns bewegen. Ne? Stell dir vor, du hättest einen ganz frommen Kollegen, ne? Der hätte eine unwahrscheinlich fromme Kindheit, aber faul. Und er hätte immer gebetet und Gott hat ihm immer die richtige Zensur gegeben. Ne? Mit dem sollst du jetzt arbeiten. Er hat von nichts eine Ahnung. Zu faul, irgendwas zu machen, aber er kann beten. Ja, der betet dann, Herr, lass es gelingen und du darfst es machen. Das ist eine tolle Idee, oder? Möchtest du mit so jemandem zusammenarbeiten? Der zwar dir von 100 Wundern erzählen kann, aber nichts kann. Ja, immer wenn dein Chef kommt und gibt euch beiden neue Arbeit, dann sagt er, wir brauchen ein Wunder und du darfst arbeiten. Das ist ein tolles Wunder. Ja? Das ist doch nicht Ziel der Sache. Die sollen ja lebensfähig werden und so kann man ihm ja mit denen sowohl Dinge erklären und trotzdem mit ihnen beten und Gott dass man vielleicht lernt, wie kann man da besser lernen, wie kann man dies und das macht. Aber dass sie, wenn Kinder erleben, dass das, was sie tun oder nicht tun, auch Konsequenzen hat, das ist auch eine gute Sache, oder? Das ist eine wichtige Sache im Leben. Wenn man es nicht erklärt, klar, dann sind sie von Gott enttäuscht, dann kriegt Gott die Schuld dafür, dass sie nicht gelernt haben. Das ist wie jetzt mit dem Krieg. Wieso lässt Gott Kriege zu? Und Jakobus sagt, woher kommen Kriege? Aus eurem Herzen. Wer kriegt die Schuld? Gott. Das ist ein bisschen eigenartig, oder? Jakobus sagt Gott, woher kommen Streitigkeiten und Krieg? Aus eurem Herz. Und alle sagen, wieso lässt Gott das zu? Und ja, was soll er denn machen? Na? Wenn Gott alle die über Krieg nachdenken, sterben lassen würde, würden alle sagen, wieso lässt Gott die guten Leute sterben? Versteht ihr? Das ist Quatsch, ja? Und wenn sie auch das so erleben, dann merken wir, geistliches Leben ist keine aufgesetzte Sache in unseren Familien, sondern was wir brauchen, ist mehr, wenn wir selber eine sehr lebendige Beziehung mit Jesus haben, dann können wir sie einfach damit reinnehmen. Und dann können sie eigene Erlebnisse machen, aber auch, und zu den eigenen Erlebnissen ist auch, dass Beten nicht so eine Wünschelruten oder so eine Wunschmusik ist, so eine gute Fee, die einen alles schenkt, 3 Wünsche hast du frei oder so. Ne? Sondern dass es immer auch um uns geht. Ne? Dass wir auch was lernen. Die Voraussetzung ist aber, und deswegen habe ich uns diesen Text aus dem Römerbrief genommen, dass wir selber nicht in die Falle tappen, sauer zu sein auf Gott, weil die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen. Denn wenn wir sauer sind auf Gott, was bewirkt das? Die Hoffnung soll ja wachsen, die Zuversicht soll ja wachsen, der Glaube soll wachsen. Wenn wir aber permanent sauer sind auf Gott, das vergiftet dein Herz, das vergiftet deine Familie und das führt auch, ist auch nicht übermäßig ansteckend. Dass man auf der einen Seite Gott als den hat, der sagt, du musst die Regeln halten, aber ansonsten ist man nur sauer auf ihn. Das kann es nicht sein, ne? Und Scheitern gehört dazu. Heute Morgen erzählt jemand in der Mitarbeiterrunde diese Bibelstelle von Petrus, der übers Wasser laufen soll. Ne? Und die Geschichte kann man ja verschieden lesen. Ne? Die meisten schreien, der Petrus war so ungläubig. Da war doch nicht ungläubig. Also ich meine, das musst du erst mal hinkriegen, oder? Herr, wenn du es bist, wenn du zu mir sprichst, dann komme ich. Und dann geht er los, ja, im Glauben. Und dann sieht er auf den Wind, also irgendwann hat er viel Wind gemacht, steht da wörtlich. Ja, also muss viel Wind gewesen sein. Er sieht auf den Wind, wisst ihr, was dann da steht? Einer meiner Lieblingsverse im Neuen Testament. Und als er begann zu sinken, ergriff ihn Jesus. Ich probiere das jetzt seit vielen Jahren im Sommer. Ich gehe ins Wasser und beginne zu sinken. Hast du schon mal probiert? Wie lange geht das bei dir? Springen wir vom Beckenrand rein und beginnen zu sinken. So eine Zeitlupe oder so. Also bei mir geht das so blups, oder? Und da steht, als er beginnt zu sinken, ergriff ihn Jesus. Das ist doch ein schönes Bild des Glaubens, oder? Wenn wir bei den Dingen an unsere Grenze kommen, er muss ja bei dir sein, wenn er dich ergreifen kann, oder? Muss also unmittelbar dabei sein, so wie wenn du ein Kind Schwimmen beibringst. Das machst du ja auch nicht auf 50 Meter vom Beckenrand, da guckst du mal zu, hat es nicht geschafft, sondern bleibst du so, dass du jederzeit, wenn es, ne? Und Jesus genauso bei Petrus, der muss, wie auch immer das geht, dass er auf einem Boot war, ist ihm Gott. Aber er war in dem Moment bei ihm und ergriff ihn, als ihm die Füße nass wurden. Das ist Beginn zu sinken. Da steht nicht da, als ihm das Wasser bis zum Hals stand. Das ist nicht Beginn. Ne? Wenn man mit den Füßen anfängt, ist das schon kurz das Ende. Er kriegt also nasse Füße, mehr nicht. Vielleicht doch nasse Knie noch. Naja gut, das ist immer noch uninteressant, oder? Und das ist die Herausforderung, dass Gott uns doch, dass wir mit dem Glauben unterwegs sind, das Vertrauen haben dürfen. Nein, nein, er hält uns schon fest. Er kriegt uns festgehalten. Und man kann darüber reden, über die Geschichte, dass er am Ende nicht bis zu da ein Problem hatte, oder man kann darüber staunen, was so alles geht. Es muss ja schon eine ganze Weile gelaufen sein, da über das Wasser. Das war ja schon eine Leistung. Und da hat der Glauben getragen. Und als sein Glaube zu schwach wurde, darum geht es ja, als sein Glaube zu schwach wurde, weil er den Umständen zu viel Gewicht meines, hielt ihn Jesus fest. Und das ist unsere Herausforderung in unserem Leben, unserem geistlichen Leben, dass wir schon diese Dinge, von denen wir wissen, dass wir richtig sind, dass wir sie losgehen in der Gewissheit, wer kriegt uns schon zu packen? Ja? Der Herr ist mein Hirte. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für die Herausforderung des Glaubens und dass du uns durch mancherlei Nöte, durch mancherlei Herausforderungen, durch mancherlei Aufgaben, die du uns stellst, zu Männern und Frauen Gottes machst. Und wir danken dir, dass du uns darin reifen lässt, dass du darin unseren Glauben vertiefst, unser Vertrauen wachsen lässt, unsere Hoffnung wachsen lässt, weil wir mehr lernen, unsere Hoffnung auf dich zu setzen. Und wir bitten dich, dass du uns das im Miteinander mehr und mehr gelingen lässt, Herr, dass wir da auch ehrlich sein können voreinander und vor dir. Mit all unseren Begrenzungen, mit all unseren Ängsten, mit all unseren Nöten, mit all unseren misslungenen Ansätzen. Danke, dass du weiter mit uns gehst. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir dieses dein Bild, dieses dein Wesen, dass wir das gelingt, auch unseren Kindern mitzugeben. Amen.